Nach dem Christian-Wulff-Debakel soll es jetzt offenbar ein evangelischer Theologe richten. Joachim Gauck ist der Kandidat für das Amt des deutschen Bundespräsidenten. Der 72-Jährige war jahrzehntelang lutherischer Pfarrer in Rostock, Gegner des DDR-Regimes. Nach der Wende leitete er die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin und wurde durch packende Vorträge über die Segnungen der Demokratie bekannt. Ein deutscher Obama sozusagen, und zwar einer aus einem Pfarrhaus. Wenn in letzter Zeit immer wieder zu hören ist, Europa und auch Deutschland bräuchten eine neue Story, eine neue Erzählung, um sie den Menschen nahe zu bringen, in Gauck könnte den Deutschen ein solcher Erzähler erstanden sein. Ein Beitrag von Theresa Kiechle.
Die katholische Kirche in Deutschland will die Personalie nicht kommentieren, solange Gaucks Wahl ins höchste Staatsamt noch nicht sicher ist. Aber wenn der Rostocker den Sprung schafft, dann steht der Kirche, den Kirchen, ein Präsident ins Haus, der sie von innen kennt und der inspirierend, aber manchmal auch unbequem sein dürfte. Vor 3 Jahren war Gauck in Rom. Da nutzte er ein Interview mit uns, um dem Vatikan zu mehr Offenheit zu raten, was die Haltung Pius XII. Zum Holocaust betrifft. Auf die Frage, ob der Vatikan seine Archive zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bald freigeben sollte, meinte Gauck:
Die Kirchen sollten sich immer fragen, ob Imagepflege das letztgültige Argument ist, wenn sie Entscheidungen suchen. Und ich denke, dass es das nicht ist, um das ganz deutlich zu sagen. Es ist so, dass heutige Verantwortliche in der Kirche sich scheuen mögen, problematische Unterlagen ihrer Amtsvorgänger und von Bischöfen oder Gemeindegliedern zu veröffentlichen. Das ist, kann man verstehen. Sie haben Sympathie mit ihren Vorgängern und wollen nicht, dass die in den Schmutz gezogen werden. Aber auf Dauer hilft Wahrheit.
Wahrheit macht frei. Das ist ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium, an das Joachim Gauck im Interview mit Radio Vatikan erinnerte. Natürlich sei dieser Satz Jesu nicht in erster Linie politisch gemeint.
Aber dieser religiöse Satz hat eben auch im Leben der Menschen eine Rolle und auch im öffentlichen Raum, nicht nur im privaten, sondern im öffentlichen Raum. Es würde nämlich darauf ankommen, ob eine Kirche, die sich heute diese Offenheit leistet, ob die imstande ist, die Fehler und Irrtümer und auch die Schuld von Vorgängern öffentlich zu besprechen. Und die Wahrheit von heutigen Akteuren würde denn darin bestehen, dass sie die Geschehnisse von einst nicht mehr verbirgt, sondern sagt, ja, es war so und vielleicht war es falsch, vielleicht war es sogar Sünde.
Bis zum Jahr 2000 war Gauck 10 Jahre lang Herr über 180 Regalkilometer Spitzelakten aus der Zeit der DDR. Er wollte sich in Sachen Vatikanarchiv nicht detailliert äußern, doch drängte er den Vatikan vor der Wahrheit, keine Angst zu haben.
Immer dann, wenn wir mit der Wahrheit in die Öffentlichkeit und zu unserem Gegenüber gehen, entstehen andere Lösungsvarianten, als wenn wir nur deckeln oder Imagepflege betreiben. Also auf der Wahrheit liegt ein Segen. Es liegt oft auch Kampf dann vor einem, wenn man die Wahrheit sagt, ja auch ein Meinungskampf. Aber es löst sich dann leichter. Und deshalb sind diese Varianten, die dichter an der historischen Wahrheit sind, in der Regel vorzuziehen.
Den Deutschen ist die Aufarbeitung der DDR-Zeit im Großen und Ganzen gut gelungen, resümierte Joachim Gauck im Radio-Vatikan-Gespräch. Zumindest der deutsche Staat und das Parlament hätten sich dem Thema gleich nach dem Umbruch gestellt. Daran gäbe es nichts zu kritteln.
Offene Augen, offene Akten, offene Debatten. So ein bisschen anders als nach dem Kriege. Aber jetzt haben wir nach 20 Jahren festgestellt, nicht jeder will wissen. Und nicht jeder möchte schon Aufklärung, sondern mancher hegt und pflegt sein vorheriges Unwissen. Er war vielleicht auf der Seite derer, die oben waren oder die begünstigt waren in Zeiten des Kommunismus und liebt eine Erinnerung, die nostalgisch ist. Und Kirche und Universität und öffentlicher Diskurs sollen sich hüten, in diesem nostalgischen Diskurs irgendetwas Gutes zu erkennen. Es ist zwar menschlich, aber es ist gegen die Aufklärung. Und deshalb müssen wir unser Wissen über die Fakten und unsere Geduld mit Menschen zusammenbringen und sagen, hört mal zu, wir können verstehen, dass ihr euch so erinnern wollt, dass es nicht wehtut. Aber wenn wir uns weiterentwickeln und befreien wollen von der Last der Diktatur, dann darf es auch mal wehtun, wenn wir uns erinnern.
Allerdings, eine Regierung könne auf so etwas schwer einwirken, meinte der womöglich künftige Bundespräsident. Das seien Langzeitprozesse.
Erst gibt es Verdrängung, dann gibt es mühsame Anerkennung der Fakten, dann werden die Fakten mit Schuld und Verantwortung verbunden und dann wird darüber ganz zuletzt, wird darüber geredet, was in meiner Familie oder bei mir selber wohl im Argen lag. Und deshalb sind diejenigen, die sich mit Aufarbeitungsphänomenen beschäftigen, doch der Ansicht, wir müssen große Zeiträume ansetzen, nicht? Und immer gibt es schon die Aufgeklärten, das war nach dem Krieg so und ist jetzt wieder so. Und dann gibt es die Milieus der Opfer, die wissen eigentlich alles. Aber ob die gesamte Gesellschaft alles wissen will, das ist eine zweite Frage.
Die Kirchen in Südafrika sind nach dem Ende der Apartheid in ihrem Land einen anderen Weg gegangen als dann die Deutschen. Eine Wahrheitskommission bemühte sich unter Vorsitz des damaligen anglikanischen Erzbischofs und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu, die Gesellschaft in sich zu versöhnen, unter anderem mit tränenreichen Selbstanklagen von Apartheid-Tätern. Gauck meinte dazu:
Die Wahrheitskommission der Südafrikaner war deshalb sinnvoll, weil eine schärfere Lösung zugunsten der Unterdrückten einen zu starken Widerspruch im alten weißen Lager ausgelöst hätte. Es bestand die Gefahr dann einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Und das sollte nicht passieren, es sollte einen friedlichen Übergang geben. Und deshalb haben die das Menschenmögliche gemacht, nicht einfach Amnesie und Amnestie per se, sondern nur dann Amnestie für die Wahrheit. Ein sehr interessanter Ansatz. Wir konnten weitergehen in Deutschland, weil kein Bürgerkrieg drohte. Und wir konnten eine Lösung schaffen, die besser für die Unterdrückten ist, für die Mehrheit der Bevölkerung.
Gleichzeitig haben die Deutschen aber auch keine Säuberung durchgeführt, wie es sie in anderen postkommunistischen Gesellschaften gab, in der Tschechischen Republik zum Beispiel. Das erschien uns unverhältnismäßig, meinte Gauck.
Und dadurch ist es nun so, dass in unseren Parlamenten viele ehemalige Kader der kommunistischen Macht sitzen. Und solange die sich da als Demokraten zeigen, müssen wir das tolerieren und tolerieren wir ja auch. Die Mitarbeiter des Geheimdienstes sind ja weitgehend aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden. Aber manche inoffiziellen Mitarbeiter, also Spitzel, sind weiter noch tätig. Und können wir bei Parlamentariern nur schwer verhindern. Es gibt auch Übergangsformen. Da sind Menschen tätig geworden als Informanten. Es sind aber keine Akten mehr vorhanden, die belegen, dass sie anderen Menschen geschadet haben. Und dann ist es schwierig, sie total dann aus dem Parlament oder aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Damit muss man auch leben. Das wäre dann ein Beweisnotstand. Und so, denke ich, sind wir mit unserem partiellen Elitenwechsel doch, sagen wir mal, ganz angemessen verfahren. Aber ja, es geht den ehemaligen Machthabern eher besser, ja.
Die Südafrikanische Wahlkommission hat zumindest vor, bis der Schlussstrich in Anführungszeichen dann da war, doch eine Art öffentlicher Katharsis, eine öffentliche Debatte. Da flossen Tränen früherer Geheimdienstverantwortlicher. Da kamen die Sachen auch im Fernsehen zur besten Sendezeit auf den Tisch. Das ist natürlich eine sehr undeutsche Lösung. Wir haben da unsere Akten, da machen wir erstmal eine Kopie. Aber wir hatten eigentlich in Deutschland nicht so eine öffentliche Katharsis. Hätten wir die gebraucht oder ist es ganz gut, dass es die nicht gegeben hat?
Nun, das ist schwierig vom Staat zu organisieren. Und es ist auch nicht ganz einfach gewesen, was die Wahrheitskommission dort gemacht hat. Unsere Lösung hatte den Vorteil, sie war gut für die Unterdrückten von einst und weniger gut für die Unterdrücker. Die Lösung war gut, weil sie den öffentlichen Prozess einer öffentlichen Debatte und auch angeregt hat und weil vor dem Forum der Nationen ganz klar gesagt wurde, die einstigen Herren waren im Unrecht und die einstigen Opfer im Recht. Das war gut. Aber nicht immer hat es funktioniert. Und wir dürfen nicht denken, dass es so wie in den Blättern fürs Bürgertum geschrieben war in Südafrika. Es war nicht nur positiv rezipiert. In Kabaretts von Cape Town und Johannesburg wurde die Lösung lächerlich gemacht, weil es oftmals so war, dass für wenig Wahrheit eines Täters sehr viel Vergebung erfolgte. Das heißt, sehr viel Amnestie. Und es waren auch nicht alle bereit, die Wahrheit zu sagen. Übrigens auch Winnie Mandela nicht, die auf der anderen Seite war und im Grunde von Bischof Tutu angefleht wurde, über ihre Taten doch auch ein bisschen mehr Wahrheit zuzulegen. Also ideal war das auch nicht.
Wenn es damals ein bisschen mehr Ausgleich, also auch Wiedergutmachung für die Opfer von einst gegeben hätte, dann würde ihn das südafrikanische Modell doch eher überzeugen, erklärte Gauck. ein öffentliches Forum, wo Schuld genannt wird und wo auch ein Täter ehrliche Reue zeigen kann, das sei schon ein ganz, ganz großer Gewinn für eine Übergangsgesellschaft. Doch dann sah er ein Problem, das den gelernten Theologen in ihm zeigt.
Ich habe vor einigen Jahren einen der Miterfinder der Konferenz, Professor Villavicencio, getroffen. Und er sagte zu mir, mit der Begrifflichkeit Wahrheits- und Versöhnungskommission haben wir eigentlich ein bisschen uns vergriffen. Denn Versöhnung kann doch ein Staat nicht machen. Versöhnung ist ein quasi letztlich theologischer Begriff. Und wenn wir ihn auf die Menschen anwenden, würde Versöhnung zwischen den Menschen, also die Stifter von Versöhnung im moralischen Bereich, sind die beiden, die miteinander als Täter und Opfer zu tun haben. Und die Stiftung von Versöhnung im metaphysischen Bereich, das ist das Verhältnis Gott-Mensch und die Kirche, die vielleicht die Gnadenmittel verwaltet. Aber das kann ein Staat doch nicht machen. Und dann fragte ich ihn, ja, wie würden Sie denn heute diese Bezeichnung wählen, wenn Ihnen das mit der Vergebung ein bisschen großformatig ist? Und er sagte, ich würde sagen, wir ermöglichen friedliche Koexistenz. Und wissen Sie, das kann ein Staat organisieren, ohne sich zu verheben, dass die tatsächlich unterschiedlichen Gruppen von Tätern und Opfern so miteinander leben, dass sie einander Leben, Würde und Rechte lassen. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Hinweis. Und er bewahrt uns auch davor, dass wir im Grunde politisches Handeln sub specie aeternitatis immer sehen. Ja, als könnten im Grunde Politiker paradiesische Zustände erzeugen. Nein, das können sie nicht, sondern sie können die in der gefallenen Welt die etwas besseren Lösungsvarianten anbieten. Weiter geht politische Potenz nicht. Und das zu begreifen, lehrt uns zweierlei, dass wir das politische Handeln nicht dauernd praktisch in den Himmel heben und dass wir auch wissen, dass diejenigen, die von ewigen Werten und sprechen, dass die einen Raum haben in der Welt. Sie müssen für diese Dimension dem Menschen das Sensorium schaffen.
Ein interessanter Ansatz für einen Prediger, der wahrscheinlich bald ins Amt des deutschen Bundespräsidenten aufsteigt.